Eine Schwangerschaft, 3 Geburten macht 5 Kinder. Das fasst die Zahlen und Fakten in Vanessa Hartmanns Familie runtergebrochen zusammen. Ihre Geschichte ist so außergewöhnlich, dass man unwillkürlich noch einmal nachrechnet. Und ja, es stimmt. Sie und ihr Mann sind auf diese Weise in nur 13 Monaten 5-fach Eltern geworden. Aber wie geht das? Nochmal von vorn und inklusive grober Details. Die beiden haben Zwillinge adoptiert und kurze Zeit später selbst Drillinge bekommen. Plötzlich war aus einem Paar eine 7-köpfige Familie geworden. Mit all den Herausforderungen und Wundern, die das so mit sich bringt. Doch nicht nur die schnelle Vergrößerung der Familie ist besonders, sondern auch die Zusammensetzung. Vanessa und ihr Mann sind weiß, ihre adoptierten Zwillinge schwarz. Ein Bild ihrer Familie wirft deshalb nicht nur Fragen auf, sondern gesellschaftliche Erwartungen und manchmal Vorurteile. Begonnen haben sie ihr Familienleben in Südafrika. Wie haben sie die erste Zeit als Familie erlebt und überhaupt organisiert? Welche Reaktionen gab es in ihrem Umfeld? Ich habe Vanessa schon einmal für meinen früheren Podcast The Mumpany interviewen dürfen. Damals lebten sie mit 5 unter 5 in Südafrika. Heute sind ihre Zwillinge 9 und die Drillinge 7. Und sie sind mittlerweile nach München gezogen. Was bewog sie zu diesem Schritt? War ihr Leben in Südafrika nicht vielleicht einfacher als im sehr weißen Freistaat Bayern? Was sind die größten Herausforderungen im Alltag als 5-fache Mutter? Welche Berührungen haben sie mit Rassismus machen müssen? Und welche Fragen oder Kommentare kann Vanessa einfach nicht mehr hören? Über all das sprechen wir heute, ehrlich und offen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Vanessa Hartmann.
Danke, Nora. Hi, schön, dass ich da bin.
Jetzt mal ehrlich gesagt, Vanessa. Welche Frage nach deiner Familienkonstellation nervt dich am meisten?
Gar nicht so leicht zu beantworten. Also das hat sich so ein bisschen verändert. Und das sind auch oft so diese nicht ausgesprochenen Fragen, die man in den Augen der Menschen sieht, wenn sie auf uns treffen als Familie. Und auch die Fragen, die die Kinder bekommen inzwischen im sehr, wie du es gesagt hast, weißen bayerischen Bundesland.
Ja.
Also anfangs war es so die Frage, ah, okay, also ihr konntet nicht schwanger werden und deshalb habt ihr adoptiert. Und dann hat man sich ja dann endlich entspannt und dann hat es geklappt. Das war so ganz am Anfang die Frage, die mich wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, weil ich mir immer gedacht habe, so okay, wer bist du und wer gibt dir das Recht, so eine intime Frage zu stellen? Und nee, so war es nicht, aber okay. Also man war immer so in diesem, ich muss mich jetzt rechtfertigen dafür, dass wir so eine bunte, wilde Familie sind. Und irgendwann dann, ich glaube, das können alle Mehrlingsmamas bestätigen, dieses, boah, ich habe schon mit allem so viel Stress, wie machst du das? Oder immer, wenn es mir schlecht geht und ich überfordert bin, dann muss ich nur an dich denken. Ah ja, okay, danke. Wie fühlt sich das wohl jetzt für mich an? Also das sind so die zwei, die mich ja wirklich am meisten, ich würde gar nicht sagen genervt haben, sondern schon auch irgendwie verletzt haben, ja. Mhm. Und bei den Kindern ist es jetzt so, natürlich seitdem die in die Schule gehen und seitdem auch alle 5 in die Schule gehen und natürlich auf die gleiche Schule gehen und auch ähnliche Freundeskreise haben, weil, ja, sie sind halt nur 18 Monate auseinander, dass die Kinder jetzt schon mal nach Hause kommen und sagen, hey, der hat gesagt, das kann doch gar nicht mein Bruder sein oder meine Schwester sein oder irgendwie so, weil du bist doch schwarz und die sind doch weiß oder eben andersrum. Und das nervt mich auch nicht, das macht mich einfach nur unglücklich und traurig natürlich. Mhm.
Ja. Jetzt sind die 5, 9 und 7 und das ist ja ein Alter, wo man schon deutlich mehr versteht und auch erklären kann.
Ja.
Ist es dann damit leichter, weil ihr da anders drüber reden könnt, oder wird es schwieriger, weil natürlich auch die anderen Kinder andere Fragen stellen?
Es wird schwieriger, weil sie halt auch mehr verstehen und zwischen den Zeilen lesen können, wie eben andere Kinder die Dinge meinen. Mhm. Also Thema Rassismus, was du ja gerade eben sagtest, ist tatsächlich echt präsent, auch aktuell. Die Mädchen kommen oft nach Hause und sagen, also Maya und Lina sind die 2 schwarzen Mädchen, die wir adoptiert haben, dann mit Sachen nach Hause kommen wie, ja, der hat gesagt, ich gehöre nicht in dieses Land oder ich soll zurück nach Afrika gehen, mhm, oder ganz, ganz toller Klassiker ist auch braune Kackwurst.
Gesagt, oh Gott.
Mann, ey. Also Kinder können halt sehr grausam sein. Und ja, ich will auch gar nicht unterstellen, dass das immer, also jetzt, ich weiß nicht, ich muss, glaube ich, daran glauben, dass Kinder einfach nur irgendwelches dummes Zeug von sich geben. Weil sonst würde ich wahrscheinlich meine Koffer packen und wieder gehen. Ja, weil es ja schon echt traurig ist. Und auch Für die Mädels echt schwierig. Also es ist dieses Anderssein und dieses Gefühl vom Anderssein beschäftigt sie gerade sehr stark. Ja.
Und dadurch, dass sie jetzt alle auf einer Schule sind, können die dann auch so eine Art Bande bilden, sage ich mal, dass die weißen Drillinge dann so zur Seite stehen und mit in die Bresche springen? Oder ist das gar nicht so, dass man da so als Familie quasi auftreten kann?
Doch, klar. Also, und das sind auch so natürlich die Momente, die mich als Mama total stolz machen und glücklich machen, dass wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Maxi nach Hause kommt und sagt, boah, Mama, der und der hat das gesagt und ich habe dem voll gegen das Schienbein getreten und gesagt, das macht man nicht. Ich sage, okay, also gegen das Schienbein treten lassen wir jetzt mal außen vor, aber super, dass du dich für deine Schwester stark gemacht hast. Und das ist aber halt auch, also die bilden auch eine Bande, wenn es um andere Dinge geht, nicht nur zum Thema Rassismus, aber das ist natürlich schon so, ja. Aber oft kriegen die es halt auch nicht mit und dann wird es halt erst hier zu Hause erzählt und teilweise ist es auch so, dass die Mädels dann auch das erst ein bisschen später erzählen. So ein paar Tage können da auch schon mal vergehen, weil sie erstmal selbst damit klarkommen wollen und weil sie natürlich gemerkt haben, dass ich solche Themen sehr ernst nehme und auch überhaupt nicht leichtfertig damit umgehe und dann halt auch einen echten Rabauz machen in der Schule und dass denen das auch schon unangenehm ist teilweise, dass sie halt sagen, ja, aber wenn du jetzt da wieder hingehst, dann sind wir ja wieder die Ausnahme und dann sind wir ja wieder die besonderen Kinder und dass sie das eigentlich auch gar nicht wollen. Also das ist eine schwierige Balance zwischen, wie stelle ich mich schützend vor mein Kind und wo muss ich lernen, auch sie dann ihren eigenen Kampf zu kämpfen zu lassen, irgendwie,
Ja,
ja,
das stelle
also.
ich mir wirklich sehr schwer vor, dass man natürlich gerade Kinder in diesem Alter wollen ja einfach nur Zugehörigkeit und irgendwie erstmal nur normal sein und nicht auffallen, in Anführungsstrichen. Und gleichzeitig will man ihnen ja auch beibringen und du als Mutter willst ja auch dich vor deine Kinder stellen wie eine Löwenmami und die verteidigen. Hast du
Ja.
denn, oder sind die Drillinge in einer Klasse und die Zwillinge in einer Klasse?
Ja.
Und als ihr jetzt nach Deutschland sozusagen zurückgekehrt seid, also die Kinder ja nie zurück, sondern erstmal nur nach Deutschland, habt ihr bei der Auswahl der Schule da schon auch diese Gedanken irgendwie durch eure Köpfe sausen lassen oder die Schule vorher, ist doof, dass man das sagen muss, aber vorbereitet oder sowas?
Also wir haben, als der Umzug anstand, uns natürlich über das Thema Schule und welche ist die richtige Schule Gedanken gemacht. Wir wohnen im Münchner Süden, sehr behütet, auch sehr weiß. Und es stand eine andere Schule zur Auswahl. Es wäre eine private Schule gewesen, die allerdings aber irgendwie echt mit 3 Stunden Autofahrt am Tag.
Oh Gott, oh Gott.
Einfach 3 Stunden wegen Stau und
Ja.
dem Ganzen, ja, weil das natürlich dann immer die Rush-Hour und so weiter. Und wir haben uns letztendlich dagegen entschieden und haben uns für die ganz normale Sprengelschule entschieden, weil sie halt 300 Meter von unserer Haustür entfernt ist und weil wir den Kindern die Möglichkeit geben möchten, die maximale Freiheit leben zu können. Und das bedeutet eben, allein in die Schule gehen, allein zu ihren Freunden gehen, allein zum Sport gehen, einfach hier in unserer Umgebung alles alleine machen zu können. Weil das ja auch einer der Gründe war, warum wir uns entschieden haben, nach Deutschland zu gehen.
Ja.
Das wäre in Südafrika halt niemals möglich gewesen, sondern da wäre ich halt von morgens bis abends einfach Mama-Taxi gewesen. Und sie, wir hätten nichts alleine machen können. Und das können die halt hier. Und das finden die halt auch wirklich super. Also die Kinder genießen diese Freiheit
Ja.
und lieben es einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt ins Skaterpark, ich komme dann später und dann sind die
Ja.
halt weg und dann kommen die halt irgendwann und dann, wenn ich sie halt früher brauche, muss ich halt dahin und sie abholen oder so, ja. Also deshalb haben wir uns eben für die Sprengelschule entschieden und vorbereitet, Mai, also nö, haben wir sie eigentlich nicht, weil in unseren Augen das in der heutigen Zeit ja eigentlich auch nicht nötig sein müsste. Die Wahrheit ist aber, es ist natürlich nötig. Und wir haben, also Maya und Lina haben eine ganz tolle Lehrerin, die wirklich das Thema sehr, sehr ernst nimmt und auch die Schulleitung nimmt das Thema ernst. Aber ich glaube, alle stecken so ein bisschen in so einer Art Ohnmacht, weil man gar nicht weiß, wie gehe ich denn jetzt damit richtig um oder wie, ja. Also die machen dann mal ein Projekt und jedes Kind kommt von woanders und Familien entstehen anders und wo kommt denn dein Name her? Und ja, natürlich sind Maya und Lina die einzigen, nicht die einzigen, es gibt noch 2, 3 andere schwarze Kinder auf der Schule, aber sind natürlich nicht die einzigen mit einem ausländischen Hintergrund. Und auch die Mädchen aus der Türkei oder aus der Ukraine oder aus Indien, die erleben das genauso, ja.
Ja.
Und das ist halt einfach ein gesellschaftliches Problem, was in der Schule selber nicht gelöst wird. Und unser Weg dahin ist einfach zu versuchen, unseren Kindern die richtigen Antworten zur Hand zu geben, dass sie sich eben nicht ohnmächtig fühlen dabei, sondern dass, wenn jemand irgendwie sowas Blödes sagt, dass sie halt die richtige Antwort haben, damit sie wenigstens gestärkt aus so einer Situation gehen und sich nicht sprachlos und hilflos fühlen.
Habt ihr da externe Hilfe oder ist das so aus eurem eigenen Menschenverstand und Bauchgefühl heraus?
Also wir haben natürlich ein paar Bücher, die wir dazu lesen. Da gibt es eins, das ich wirklich jedem empfehlen kann, ob jetzt eine bunte Familie oder nicht. Das Buch heißt Gib mir mal die Hautfarbe. Ich weiß jetzt die Autorin nicht. Und ja, die Situation hatten wir tatsächlich so. Ja, genau so. Die Kinder saßen am Tisch und haben gemalt. Also natürlich vornehmlich die Mädels, die Jungs ab und zu mal. Und die schwarze Lina sagt zur Alba, Alba, gib mir mal die Hautfarbe. Und was macht Alba? Gibt dir halt die rosane Hautfarbe.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich sage, hä, aber wieso? Wieso heißt denn das Hautfarbe? Weil das ist doch gar nicht deine Hautfarbe.
Ja.
Und dann haben wir uns alle so angeschaut und das war so ein totaler Aha-Moment auch für die Kinder. Und dann haben wir dieses Buch gefunden und genau da steht es eben drin und auch dieser Alltagsrassismus. Viele Menschen wissen gar nicht, wie sie zu schwarzen Menschen sagen, was sie zu schwarzen Menschen sagen sollen. Ja, farbig oder dunkelhäutig oder du merkst halt immer diese, ja, das ist so ein ganz kleiner Millisekunde in einem Gespräch. Und ich sage dann immer ganz bestärkt, das sind schwarze Kinder und man darf das auch sagen. Und wenn du es schreiben würdest, würdest du schwarz groß schreiben. Und das sind aber auch so Dinge, die ich wirklich bestärkt aus diesem Buch noch mehr gelernt habe und auch gelernt habe, das zu sagen. Und auch ohne jemandem anders dabei ein schlechtes Gefühl zu geben, weil die machen das ja nicht, weil sie das böse meinen, sondern die machen das einfach aus Unwissenheit.
Ja.
Genau.
Das fängt oft ja zu Hause an, ne? Also wenn die Eltern dazu gehörig unaufgeklärt sind, sage ich mal, oder unsicher sind, dann überträgt sich das natürlich auch sofort. Und dann sind das eben die Schulkameraden, die eben genau solche Sachen vielleicht auch an deine Kinder weitertreiben.
Ja.
Kannst du dich an die Situation erinnern, als deinen Kindern das erste Mal selber aufgefallen ist, dass sie unterschiedliche Hautfarben haben? Also ich komme drauf, weil ich habe meiner Tochter mal ein Bild, wir haben ja schon mal gesprochen.
Ja.
Und da gab es auch, hast du mir ein Bild geschickt von deiner Familie und da waren alle Kinder drauf, da wart ihr beide als Eltern drauf und so weiter. Und dann habe ich meiner Tochter erzählt, dass ich mit dir gesprochen habe. Da war sie noch kleiner, ne? Da war sie vielleicht 4 oder so. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich mit dir gesprochen habe, weil ich das so toll und spannend finde, dass es nämlich in der Familie Zwillinge und Drillinge gibt.
Ja.
Und aus meiner Sicht war ja sehr deutlich, wer die Zwillinge und wer die Drillinge sind. Dann habe ich sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, da war bei ihr gerade so Thema, was sind Zwillinge und was sind Drillinge. Habe ich sie gefragt, ob sie erkennen kann, wer die Zwillinge sind auf dem Foto und wer die Drillinge. Und sie konnte es mir nicht beantworten. Das fand ich so süß, weil sie in dem Moment, also das wäre heute wahrscheinlich schon anders, aber damals hatte sie noch gar kein Gefühl dafür gehabt, dass Kinder oder dass Menschen unterschiedlich aussehen können aufgrund der Hautfarbe.
Ja. Also so den einen Moment kann ich tatsächlich nicht festlegen, aber das kam wahrscheinlich, als die Drillinge, so, die Zwillinge meine ich, so 3 waren, 3,5 oder so, wo sie dann halt einfach so schon irgendwie auf sich geschaut haben und dann auf mich geschaut haben oder auf ihre Geschwister geschaut haben. Ja, aber das war nie irgendwie... Nee, es war nie blöd, weil wir halt aber auch von Anfang an das immer zum Thema gemacht haben. Mhm. Also wir haben immer darüber gesprochen und wir haben auch immer darüber gesprochen, dass sie eine leibliche Mutter und einen leiblichen Vater haben. Und also die kennen ihre Geschichte, soweit es geht, kennen die ihre Geschichte und wissen auch, wo sie herkommen und so. Also ich kann es nicht auf einen Zeitpunkt festlegen, nee, dass sie das gemerkt haben. Oder mein Mumbrain hat es irgendwie verdrängt, keine Ahnung.
Wenn du jetzt dein oder euer vorheriges Leben in Südafrika vergleichst mit dem jetzigen in München, Gab es da auch Konfrontationen in Dingen wie Rassismus oder ist es da, wie lebt es sich in Südafrika mit einer bunten Familie, wie du sie vorhin genannt hast?
Ja, also klar fällt man auf, aber also Rassismus sind wir, haben wir da nicht in Bezug auf unsere Familie oder auf unsere Kinder erlebt. Aber da waren sie halt auch noch wirklich viel kleiner. Mhm. Ich meine, wir sind jetzt im August 4 Jahre in München und da waren die, also die Zwillinge wurden gerade 6, also die sind angekommen und 2 Tage später wurden sie 6 und die Drillinge waren dann halt 4. Und das Leben in Südafrika davor war ja dann auch Corona, also es war relativ home-based, würde ich sagen. Also natürlich waren sie dann im Kindergarten, aber da waren halt auch andere schwarze Kinder und da waren auch andere schwarze adoptierte Kinder. Ja. Also das ist da einfach mehr Alltag als hier.
Ja, es ist irgendwie auch gesehen, in Anführungsstrichen, ne?
Ja, naja, du gehst halt auf die Straße und da sind halt auch irgendwie die Hälfte der Menschen schwarz. Ja. Das ist halt so. Und ich stelle mir schon vor, also das artikulieren sie zwar so nicht, aber ich glaube schon, dass dieses weiße Bild, was die Kinder haben, wenn die hier rausgehen, dass es schon sie beschäftigt natürlich. Ja.
Ja. Jetzt, ich würde gerne noch mal ganz kurz, es ist für dich schon lange her, aber einsteigen in diese Situation, wie du auf einmal Mutter wurdest und dann kurze Zeit später 5 Kinder zu Hause hattest. Du hast zu dem Zeitpunkt eigentlich ein Yoga-Studio gehabt.
Ja, genau. Also ich war Yogalehrerin und Doula und habe unzählige Frauen halt bei der Geburt begleitet und auch danach. Und mein Mann und ich wollten schon eigentlich immer adoptieren, hatten aber halt mal so den Plan, ja, wir kriegen jetzt erst ein eigenes Kind oder ein leibliches Kind. Und das ist immer so blöd eigen und so. Siehst du, mir passieren auch diese Dinge, ja. Ein leibliches Kind zu haben und danach wollten wir adoptieren. Und dann hat halt eins zum anderen geführt. Wir wollten dann, also im Zuge meiner Doula-Arbeit war ich öfter mit Sozialarbeitern in Kontakt, die öfter mal eben Babys platzieren mussten, leider, weil es halt so ist, die Realität. Gerade wenn man im öffentlichen Dienst, also es gibt in Südafrika öffentliche Maternity Units, wo Frauen hingehen, um zu gebären. Das ist jetzt nicht ein voll ausgestattetes Krankenhaus, sondern es ist eher wie so eine Klinik. Und ich habe eben ganz viel Voluntary Work in diesen MOUs gemacht und kam eben so in Kontakt auch mit Sozialarbeitern und kam mit denen ins Gespräch und habe versucht natürlich immer irgendwie zu helfen, wo ich konnte. Und dann kam irgendwann mal die Idee auf, dass man das Baby nach der Geburt, bis es bei der Adoptivfamilie platziert werden kann, ist eine 90-Tage-Frist, die eingehalten werden muss, weil die Mutter 90 Tage Zeit hat, ihre Meinung nochmal zu ändern. Und diese Zeit versucht man eben in einer Familie zu überbrücken für das Baby und nicht in irgendeinem Kinderheim. Und wir hatten überlegt, dass wir das doch machen könnten, weil ich meine, dann sieht man halt so einen kleinen, also es ist einfach herzzerreißend, wenn man dann halt nicht weiß, man hilft diesem Baby auf die Welt und man weiß nicht, wo es danach hingeht. Mhm. Und das war eigentlich der Plan. Und dann kam der Plan ganz anders, wie es halt so ist mit Plänen, die dürfen sich dann ändern. Und ich wurde dann von den Sozialarbeitern angesprochen, ob wir nicht auch bereit wären, Pflegeeltern zu werden. Und so kamen dann Maya und Lina zuerst zu uns als Pflegekinder. Und sie waren auch nicht neugeboren, sondern sie waren schon irgendwie 5,5 Monate oder knapp 6. Und wir haben sofort Ja gesagt. Also wir haben eine Nacht darüber geschlafen und haben dann gesagt, okay, jetzt wissen wir, dass da 2 Mädchen sind, die irgendwie ein liebevolles Umfeld brauchen. Ja. Natürlich, wir haben diese Liebe, die wir geben können. Also natürlich ist es für uns out of the question, sie nicht zu nehmen. Ja, und so kamen sie dann innerhalb von einer Woche, hatten wir dann auf einmal Zwillinge. Und relativ schnell war dann auch die große Verliebtheit natürlich da und der Gedanke, die irgendwann wieder zu verlieren, war echt ja, unvorstellbar. Leider war die Situation nicht so straightforward bei den beiden, also sie waren über ein Jahr gar nicht adoptierbar, aber wir haben natürlich diesen Weg dann angestrebt mit Unterstützung der Sozialarbeiter und es hat dann auch zum Glück natürlich geklappt. Aber es war eine ziemlich aufregende Zeit, vor allem, weil ich dann in der Zeit ja auch schwanger wurde.
Ja.
Mit Drillingen. ja. Und das war wirklich so, also wir hatten dann, also im März kamen Maya und Lina und im Juni oder Juli hatten wir dann das Treffen mit den Sozialarbeitern, wo wir eben gesagt haben, hey, wir wissen, die Situation ist schwierig, sie sind noch nicht adoptierbar, aber wir wollen sie auf jeden Fall adoptieren. Und da haben wir den Prozess ja dann schon begonnen. Und irgendwann im Oktober wurde ich dann schwanger oder Ende Oktober, Anfang November. Und ja, die Schwangerschaft war natürlich so ein bisschen anders als geplant. So eine Mehrlingsschwangerschaft ist ja immer ein Risiko. Jedenfalls war der errechnete Geburtstermin der Drillinge der 5. Juli. Geboren wurden sie aber am 24. April. Und ich lag im Krankenhaus auf Bettruhe und dann rief die Sozialarbeiterin bei mir an und wollte einfach halt ein Check-in machen. Und ich hatte denen das halt nicht gesagt, aus Angst, sie würden der Adoption nicht zustimmen. Und ich hatte sie dann halt am Telefon und dann gab es halt kein Zurück mehr. Dann, ich musste es natürlich dann irgendwie sagen. Ich wollte ja auch nicht bewusst irgendwas verheimlichen, aber es war einfach, ja. Auf jeden Fall habe ich dann halt gesagt, dass ich gerade im Krankenhaus bin, weil ich schwanger mit Drillingen bin und dass wir so Angst hatten, sie darüber zu informieren, weil wir halt die Angst hatten, dass sie dann der Adoption nicht mehr zustimmen. Und zum Glück ist das natürlich nicht passiert. Und die haben gesagt, naja, also wenn sich für euch nichts verändert hat, für uns auch nicht. Und dann hat es aber wirklich noch mal, ja, sicher ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis wir dann wirklich vor Gericht waren und die Adoption offiziell war. Also es war einfach ein langer Weg. Und also es hätte sich für uns nichts geändert, auch wenn der Weg noch länger gewesen wäre, natürlich. Aber es war halt einfach nicht straightforward.
Ja.
Jetzt weiß ich gar nicht, warum ich es eigentlich erzählt habe.
Weil ich es wissen wollte. Und dann nochmal ein Stückchen weiter vorgespult, seid ihr also auf einmal zu siebt zu Hause. Da habt ihr sicherlich Unterstützung benötigt. Wie habt ihr euch aufgestellt?
Also ich hatte schon, auch bevor Maya und Lina kamen, hatte ich so ein bisschen Hilfe im Haushalt. Und die habe ich dann Vollzeit quasi eingestellt, als Maya und Lina kamen. Und ja, als dann die Drillinge kamen, war dann irgendwie, okay, was machen wir jetzt? Also tagsüber haben wir jemanden, wie wird es nachts sein? Weil ich meine, die Zwillinge waren halt noch nicht mal 2 und sind nachts auch noch aufgewacht. Und dann haben wir uns entschieden, eine Nachtschwester anzustellen. Zumindest für unter der Woche. Am Wochenenden haben wir dann selber abgedeckt. Und es war dann auch, also der Plan, ich habe dann als die Drillinge waren ja relativ lange im Krankenhaus und ich hatte dann über eine Agentur eine Nachtschwester, die ich dann auch mal mit ins Krankenhaus genommen habe, weil ich meine, die waren halt echt klein und
Ja.
irgendwie hat man auch so ein bisschen Berührungsängste, wenn man halt so normale Babys gewöhnt ist und dann auf einmal da so ein kleines Frühchen liegen sieht. Und damit die dort halt auch angelernt werden kann und ich weiß nicht, angelernt klingt auch so blöd, aber es gab halt schon so ein paar Sachen, gerade so dieses, wie sagt man denn, Bäuerchen machen. Und so war halt irgendwie ein bisschen herausfordernder. Und wie handelt man die oder wie badet man die und so. Und dann kam der 6. Juni und die Drillinge wurden endlich entlassen und diese Nachtschwester trat also ihren Dienst an am 6. Juni und Philipp hat das Nachhausekommen nicht erleben dürfen, weil er einen total wichtigen Termin in Deutschland hatte und in Deutschland war und weil es halt eigentlich auch bis einen Tag vorher gar nicht klar war, okay, wann kommen sie raus? Und dann haben wir die erste Nacht also gemacht. Zu Hause und ich bin so, Licht war so dämmerig und ich habe dann nachts immer abgepumpt und sie hat dann die Flasche gegeben und es war irgendwie alles so ein wilder Nebel und ich gucke dann irgendwann so die leeren Flaschen an und dann war die Milch da drin so braun und dann habe ich irgendwie das Licht heller angemacht und dann habe ich gesehen, ja, die Flaschen, die waren einfach hellbraun. Und ich habe mir gedacht, okay, was ist denn jetzt los hier mit meiner Milch? Was stimmt denn mit mir nicht? Und dann habe ich halt die Nachtschwester gefragt und dann hat sie mir halt gesagt, ja, nee, sie hat die Eisenmedikamente da reingemacht. Ich sag, wie? Du hast die Eisenmedikamente jetzt in die Flasche gemacht? Ja, das haben die im Krankenhaus, haben die ja gesagt, sie müssen da die Medikamente nehmen. Ich sage, okay, aber das mache ja, wenn ich. Und wieso machst du das? Und wie viele hast du denn da reingemacht? Ja, so, dann holte sie halt diese kleine Messspritze und zeigte halt auf 4 Milliliter. Und die Dosis war aber 0,4 Milliliter. Und dann habe ich halt morgens um 4:30 den Kinderarzt angerufen und habe gesagt, was mache ich denn jetzt? Die hat denen das Eisenpräparat überdosiert. Und er war auch erstmal irgendwie, ja, muss er jetzt mal kurz sich sammeln und da mal kurz drüber nachdenken. Und dann rief er mich wieder an und meinte, ja, also Sie sollen jetzt, ich soll jetzt einen Krankenwagen rufen, bitte, und mit den Kindern im Krankenwagen wieder ins Krankenhaus zurückkommen, damit sie ihnen den Magen auspumpen können. Und das muss jetzt alles wirklich schnell gehen. Und das Gute ist, er hat dieses Präparat verschrieben und eben nicht das andere, weil wenn es das andere gewesen wäre, wären sie jetzt alle quasi im Leberversagen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und dann habe ich diese Nachtschwester angeschaut und habe zu ihr gesagt, wenn sie mich jetzt sofort nicht aus den Augen geht, dann weiß ich nicht, was ich mit ihr mache. Also ich hatte wirklich Mordgedanken. Ich weiß nicht, ob ich das so öffentlich im Podcast sagen kann, aber ich hatte wirklich Mordgedanken und ich glaube, sie hat es auch gemerkt. Und ich meine, im Nachhinein weiß ich, dass sie es natürlich nicht extra gemacht hat und natürlich tat sie auch leid, ist alles, weiß ich, habe auch Frieden damit und so, ist ja auch zum Glück gut ausgegangen, aber ja. Und dann war natürlich so, boah, vertrauen wir jetzt noch jemals irgendwem mit den Kindern und was machen wir und wie machen wir es? Und dann kam aber eine Frau zu uns, die auf der Frühchenintensivstation lange Jahre gearbeitet hat. Und die half mir dann immer mal wieder, immer wenn sie halt keine Schicht hatte. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, es geht nicht. Also ich schaffe das nachts nicht. Das ist undenkbar. Ich würde daran kaputt gehen. Und wahrscheinlich Philipp auch und wahrscheinlich unsere Familie sowieso. Und dann haben wir es eben nochmal versucht und haben noch eine andere Nachtschwester angestellt, die dann über 2 Wochen immer mit dieser Nurse quasi bei uns war. Und das so kam dann unsere Happy zu uns. Ja. Happy, so heißt sie. Und Happy ist tatsächlich bis heute noch hier und die haben wir tatsächlich aus Südafrika dann auch mitgenommen nach Deutschland.
Sie hat sich bewährt sozusagen.
Sie hat sich bewährt und Happy ist, war unser wirklich, unser lebensrettender Engel und hat dann wirklich die ersten 2 Jahre oder 2,5 Jahre 5 Nächte die Woche bei uns verbracht und irgendwann dann kam Corona, glaube ich, das war dann zu Corona und dann ist sie ganz bei uns eingezogen mit ihrem Sohn, der tatsächlich nur 1 Monat älter ist als unsere Drillinge, also der genauso alt ist. Und dann von da an ist sie eigentlich nicht mehr gegangen. Von da an blieb sie einfach.
Also sozusagen 3 Erwachsene und 6 Kinder zu Hause, aber trotzdem in Unterzahl.
Immer in der Unterzahl, ist so, ja.
Wie arbeitet eine Nacht-Nanny oder eine Nachtschwester? Hat die dann, also geht sie auch zu Bett, aber ist sozusagen in Charge? Oder organisiert sie ihr Leben komplett um und schläft tagsüber und ist nachts komplett wach?
Also das hat sich verändert, also wie sie so bei anderen, weiß ich nicht. Also bei uns war es so, dass sie anfangs nicht im Bett lag, sondern halt, also unser Haus in Kapstadt war auch klein, also wir hatten irgendwie auch nicht so viele Zimmer und haben immer wieder mal probiert, wie es geht. Und also die ersten Nächte, als Philipp auch noch nicht da war, aus Deutschland zurück war, saß die halt bei mir im Schlafzimmer, weil das Kinderbett halt bei mir im Schlafzimmer stand und ich weiß nicht, es ging alles gar nicht irgendwie und letztendlich haben wir uns dann dazu entschieden, dass wenn ich dann schlafen gehe oder wenn Philipp und ich dann schlafen gehen, dass die Drillinge in ihrem Bettchen im Wohnzimmer quasi liegen, weil es ja für die egal ist, ob sie jetzt im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer liegen und die Nachtschwester dann auf der Couch halt ist, die sicherlich auch natürlich gedöst hat und ein bisschen geschlafen hat, aber ganz am Anfang hatten unsere Kinder auch noch so Atemmonitore, weil sie öfter noch so Atemaussetzer hatten, die dann Alarm geschlagen haben und dann musste man die halt irgendwie rausnehmen und schauen, dass das wieder gut ist. Als sie dann älter wurden und man auch diese Monitore nicht mehr brauchte, ja, also Happy hat sicher dann auch teilweise geschlafen und je älter sie wurden, hat sie dann auch immer mehr geschlafen. Aber natürlich das erste Jahr, wo die ja auch noch nachts 2, 3, am Anfang 4 Mal, glaube ich, die Flasche gekriegt haben, also immer im 2-Stunden-Rhythmus halt, hat sich halt angepasst. Anfangs hat sie wahrscheinlich sehr wenig geschlafen, bis gar nicht. Und ja, je älter sie wurden, dann halt immer ein bisschen mehr. Ja.
Also man merkt schon, das ganze Leben hat sich eigentlich im Grunde auf den Kopf gestellt.
Ja.
Hast du dir das vorher ansatzweise so vorgestellt, dass das so werden wird? Also viele dieser Dinge kann man ja auch gar nicht, wenn man so viele, so kleine Kinder hat, ist das ja nun mal einfach so. Ne? Das liegt ja nicht jetzt an euch, sondern es ist einfach, man braucht wahnsinnig viele Routinen wahrscheinlich, man braucht einfach überall eine Helping Hand. Ja. Hast du das Ausmaß dir so vorher vorgestellt?
Ja, also ich wusste, dass es krass wird. Ich wusste, dass es krass wird, deshalb habe ich auch die ersten 2 Wochen, nachdem wir erfahren hatten, dass ich schwanger mit Drillingen bin, überhaupt nicht das als Realität irgendwie akzeptieren können. Ich habe das total verdrängt und hatte dann eine voll krasse Panikattacke und danach ging es. Also dann war so, okay, jetzt ist die Realität da, es sind Drillinge. Und ja, ich wusste schon natürlich, dass es krass wird. Und ich wusste auch, dass meine einzige Rettung Routinen sein werden.
Ja.
Ich hatte für die Zwillinge ein Buch, ich hatte für die Drillinge ein Buch und da stand immer alles genau drin und wann auch was passieren musste und wer wann von welcher Brust getrunken hat und wie viel ich abgepumpt habe und wie viel aus der Flasche getrunken wurde, wann wer eine volle Windel hatte. Da stand alles drin. Also da, ja, bei unserem Umzug mir die Bücher nochmal angeschaut und habe mir echt gedacht, so krass. Aber das war so mein Anker, an dem ich mich irgendwie festgehalten habe. Das war meine Routine. Und ich muss jetzt rückblickend sagen, diese ersten 2,5 Jahre waren körperlich für mich extrem anstrengend. Aber ich finde jetzt, muss ich sagen, finde ich es emotional mega anstrengend. Mhm. Also ja, es ist einfach immer anstrengend. Das muss ich ja keiner Mama erzählen. Das ist halt so. Ich meine, es ist auch wunderschön, aber es ist halt auch einfach der härteste Job, den man haben kann.
Ja. Ich würde gerne mal bei dem körperlich anstrengend bleiben, weil so eine Drillingsschwangerschaft, Geburt und alles, was dazugehört, mit der Veränderung des Körpers, das ist ja schon krass per se. Also es ist ja schon bei einem Einling sozusagen heftig, was der Körper so durchmacht. Ne?
Ja.
Jetzt hast du vorher, warst du sicherlich sehr, sehr, sehr körperbewusst auch durch deinen Job und sowas. Ja. Wie hast du das alles so verkraftet, sag ich mal, überwunden, verwunden? Also was dein Körper da so mitgemacht hat.
Ja, also, ja. Ich habe es total geliebt, schwanger zu sein. Auch wenn die Schwangerschaft echt kurz war und schnell. Ich habe das total gefeiert. Und die erste Zeit danach hatte ich gar keine Zeit, darüber nachzudenken oder mich wirklich so anzusehen. Also ich glaube, ich habe mich definitiv in diesen ersten Jahren schon echt verloren. So als Frau und als ich. Ich hatte irgendwie gar keinen Bezug mehr so zu mir selber und auch zu meinem Körper. Den habe ich tatsächlich erst jetzt so nach und nach wiederbekommen. Oder ich arbeite immer noch daran. Und jetzt sind die Drillinge hatten jetzt gerade Geburtstag, jetzt sind die 8. Also das ist schon verrückt, wie lange das dauert, dass man irgendwie wieder bei sich selber ankommt. Ja, also jetzt ist es halt, ich bin meinem Körper total dankbar für alles das, was er geleistet hat und was er leisten konnte und dass er Drillinge gemacht hat in mir. Und ja, okay, mein Bauch ist jetzt halt kein Sixpack, aber ich habe keinen einzigen Dehnungsstreifen. Eigentlich feiere ich meinen Körper dafür. Und weil es früher, auch als ich total fit war und sportlich war und dann irgendwie im Bikini am Pool lag oder am Strand, habe ich immer gedacht, so okay, und das habe ich irgendwie total abgeschüttelt. Das habe ich irgendwie, ist mein Hund, Entschuldigung, dass ich das jetzt unterbreche, mein Hund steht jetzt hier, komm mal her jetzt, komm hier. Das habe ich total abgeschüttelt. Mir ist es völlig egal. Und ja, meine Kinder sagen auch, Mami, wieso ist dein Bauch so weich? Sag ich, ja, weil ihr da mal drin wart zu dritt und Stepptanz gemacht habt. Ja, Mai, ich habe einfach Dankbarkeit für meinen Körper und ich habe mich von diesem Perfektionismus freigemacht, ehrlich gesagt. Also, Mai, man wird halt auch älter, man kriegt Falten, man kriegt graue Haare und ich versuche, so gut es geht, das irgendwie mit Würde zu tragen.
Das machst du sehr gut, das, was ich sehe.
Naja.
Nein, das ist ja auch gesund und das ist ja auch, glaube ich, so eins der Sachen, die das Alter einem schenkt, dass man da irgendwie auch milder wird mit all dem und die Schwerpunkte woanders hinsetzt und sich rückblickend denkt, was habe ich mir damals hier über das Pfund oder keine Ahnung, das und das Gedanken gemacht. Das ist so unwichtig. Es ist einfach, es gibt so viel wichtigere Dinge. Ja. Du hast schon gesagt, Routinen haben dich gerettet. Aber waren in diesen Routinen auch so Zweisamkeiten mit deinem Mann oder auch so Me-Time für dich eingeplant oder bleibt dafür eigentlich am Anfang gar keine Zeit?
Also ich muss sagen, dass Philipp da echt richtig toll ist und da wirklich von Anfang an total drauf bestanden hat. natürlich im ersten Jahr war Zweisamkeit dann, weil ja man halt auch mit Stillen und so, man kann sich ja nie so weit wegbewegen, ne? Also wir haben dann schon immer mal versucht, irgendwie zu zweit spazieren zu gehen, wenn irgendwie die Kinder versorgt waren. Oder wir haben zu Hause eine Date Night gemacht. Und wir haben in der Zeit eine Art Check-in entwickelt, die für uns echte Verbindung geschaffen hat. Also es fing immer an mit einer Dankbarkeit für den anderen und was war das Beste am Tag und was waren die schlechtesten Sachen am Tag und was steht denn morgen an oder in den nächsten Tagen. Und das hat ganz oft zu einfach schönen Gesprächen geführt. Das hat auch also Philipp ins Leben gerufen, der da wirklich, dem das, wofür ich auch sehr dankbar bin, sehr, sehr wichtig war, dass wir uns da nicht ganz verlieren. Aber ja, natürlich, also wem erzähle ich, dass jede Mama, die auch nur ein Baby hat, weiß, wie anstrengend das ist. Und Me-Time gab es gar nicht. Also die gab es auch wirklich lange nicht. Ist auch heute noch schwer, ehrlich gesagt.
Ja.
Also,
kann ich
ich
mir
habe jetzt
vorstellen.
Letztes Jahr im Juli habe ich angefangen, halbtags zu arbeiten. Und zwar überhaupt nicht Yoga oder Doula oder sonst irgendwas, sondern was ganz anderes. Und ehrlich gesagt betrachte ich diese 20 Stunden in der Woche als meine Me-Time. Und alle im Büro denken, ich habe einen totalen Knall, weil ich sage, für mich ist das hier wie Urlaub. Ich komme so gerne, ich habe Erwachsenenanspruch, ich kann mich mit über sinnvolle Themen unterhalten und ich werde nicht angeschrien, angejault und mir wird keine Tür vor der Nase zugeknallt.
Ja, da kannst du ganz alleine über dein Leben entscheiden und darüber, was du machst dann. Ne?
Ja, genau.
Was waren so die ausschlaggebenden Gründe, dann zu überlegen, okay, wir sind vielleicht doch in Deutschland besser aufgehoben oder wir haben da andere Möglichkeiten? Wann fing das so an, das Gedankenkarussell?
Also das Gedankenkarussell fing an bei mir wahrscheinlich schon ein bisschen früher wie bei Philipp, weil ich meinen Eltern sehr, sehr nahe stehe und mein Papa ist jetzt 84, meine Mama 77 oder ja, ich glaube 77. Und also ich wollte, dass die Kinder ihren Großeltern nahe sind. Ich wollte, dass unsere Kinder in Sicherheit aufwachsen, ohne irgendwie im Unterbewusstsein doch immer irgendwie so eine gewisse Angst mitzutragen. Es kann natürlich sein, dass ich das total, also in dem Alter habe ich sicherlich total von mir auf sie projiziert. Also ich hatte halt die Angst. Und aber das war auch so ein Punkt für Philipp. Wir sind halt hier so aufgewachsen mit dieser Freiheit, von der ich vorhin sprach. Und wir wollten das halt auch einfach für unsere Kinder. Und in Südafrika ist das Schulsystem halt auch ein bisschen anders wie hier. Also dieses ganze Public Schooling in Südafrika ist halt eher schwierig und hier halt nicht. Also ja, also man kann über das deutsche Schulsystem sagen, was man will, aber es ist sinnvoll und Kinder werden lernen die wichtigsten Dinge, die sie lernen müssen und ob man das immer jetzt gut findet, wie sie es gelernen oder ob man jetzt Noten gut findet oder nicht, das sei jetzt mal alles dahingestellt. Aber wir haben hier in Deutschland einfach die Möglichkeit, auf jede Sprengelschule zu gehen und zu wissen, den Kindern werden Lesen, Schreiben, Rechnen und die wichtigsten Dinge vermittelt. Ob jetzt da Life Skills vermittelt werden oder so, davon rede ich jetzt gar nicht. Ja? Aber in Südafrika wäre die Alternative einfach nur eine private Schule gewesen und die sind halt auch da einfach teuer. Ja, das ist einfach so. Und klar, wenn du ein Kind hast und Normalverdiener bist, dann kannst du dir das leisten. Aber bei 5 Kindern ist das halt einfach eine andere Hausnummer. Und wir haben halt auch gesagt, so, naja, wie wollen wir jetzt so viel Geld für Schule ausgeben, wenn wir es eigentlich in Deutschland umsonst haben können. Und das so kam halt eins zum anderen und es war jetzt nicht auch da, es war so ein fließender Prozess, dass wir halt immer wieder darüber geredet haben und wir waren dann ja auch im deutschen Sommer immer hier mit den Kindern und haben uns das halt auch genau angeschaut und haben uns auch überlegt, wie, ja, wo würden wir denn hin wollen und haben mehrere Optionen abgewägt und ja, und letztendlich war es dann alles Fügung, also hat dann alles eben so eins zum anderen gepasst. Und so kam dann eben der Umzug im August 21. Ja.
Und fanden die Kinder das per se gut oder waren sie auch?
Wir haben den richtigen Zeitpunkt getroffen, weil sie gingen halt noch nicht in die Schule. Maya und Lina hätten rein theoretisch dann sofort in die Schule gehen können, weil sie dann 6 wurden. Aber dadurch, dass sie halt im August Geburtstag haben, sind sie halt Kann-Kinder.
Ja.
Und so haben wir uns halt ganz klar überlegt, nö, sie gehen jetzt erstmal noch ein Jahr in den Kindergarten hier. und gehen dann halt mit 7 in die Schule. Und das war genau richtig. Wir haben einen tollen Kindergarten hier gehabt. Die haben da auch echt recht schnell Anschluss gefunden. Und ja, also sie sprechen von Kapstadt schon noch immer noch so, als ob es ihr Zuhause ist auch. Aber wir waren jetzt gerade wieder da über Ostern und die Meinungen teilen sich so ein bisschen. Manche sagen, nö, sie finden es in Oberhaching besser. Andere sagen, nee, sie finden es in Kapstadt besser oder in Komiki besser. Und es variiert aber auch, je nachdem, was gerade so angesagt ist. Halt, wenn die jetzt hier voll ausgelastet sind mit ihren Sportarten und so, dann finden die es hier halt mega. Und wenn es halt in Komiki regnet und stürmt und sie nur zu Hause sitzen, dann finden sie halt, es ist auch doof, ja.
Ja.
Also, nee. Also, als Mama habe ich den Eindruck, sie sind hier alle gut angekommen und sie sind hier alle einfach fröhlich und glücklich.
Sprechen Sie Deutsch und Englisch?
Ja, sie sprechen also jetzt natürlich inzwischen vornehmlich Deutsch. Als wir hier
Ja.
ankamen, allerdings waren es eigentlich englische Kinder.
Ja.
Also die haben auch miteinander nur Englisch gesprochen.
Ah,
Und dann
interessant.
waren wir hier und ich habe dann auch aufgehört, Englisch mit ihnen zu sprechen, weil ich habe am Anfang nur Englisch mit ihnen gesprochen, Philipp
Ja.
nur Deutsch. Und als wir dann hier ankamen, habe ich auch angefangen, mehr Deutsch zu sprechen. Und das ist tatsächlich so. Dann waren sie halt im Kindergarten und dann haben sie halt da nur Deutsch gesprochen und dann haben sie angefangen, miteinander nur Deutsch zu sprechen und jetzt sind es halt einfach deutsche Kinder
Ja.
irgendwie, die halt Englisch können.
Ja.
Aber lustig haben sie jetzt total den deutschen Akzent, wenn sie Englisch sprechen. Also
Bayerisch.
die halt nicht, ja, es fällt mir dann immer so auf, wenn wir in Kapstadt sind oder wenn sie mit irgendjemand anders sprechen, der halt auch Englisch spricht, und ich denke so, hä? Wo kommt denn jetzt dieser deutsche Akzent her? Das finde ich total spannend. Naja, okay. Aber sie verstehen alles. Sie vergessen schon Worte in Englisch, klar. Sie wissen dann auch nicht, ja, was heißt jetzt das nochmal und so. Aber, also sie sind zweisprachig.
Ja, witzig. Und wenn du jetzt, du hast vorhin gesagt, die gehen dann einfach hier in Deutschland, können die einfach losgehen zu ihren Hobbys und die sind dann einfach weg und die sind eigenständig und können Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Das geht ja alles in Kapstadt in dem Maße nicht. Ich weiß nicht, werden jetzt nicht alle schon mal in Kapstadt gewesen sein, aber man hat vielleicht ein Bild davon. Da muss man einfach ganz, ganz viel mit dem Auto machen aus logistischer Sicht. Die Sachen sind nicht alle nah beieinander unbedingt und auch aus ja, Sicherheits Verkehrung, ne? Da fährt jetzt nicht unbedingt, da gibt es keine Bahn, es fahren jetzt nicht die öffentlichen Busse, wie wir das hier in Deutschland gewohnt sind, wo man einfach einsteigt und irgendwann wieder aussteigt. Wenn jetzt die Kinder so einfach unterwegs sind auf eigene Faust, die sind ja normalerweise eigentlich in dem Alter, wo sie so auch mal auf der Straße rumstrollen, sage ich jetzt mal. Ich kann mir das doch gar nicht vorstellen, oh Gott, ich bin noch so weit entfernt davon. Aber machst du dir da per se dann mehr Sorgen um deine weißen Kinder oder um deine schwarzen Kinder?
Ich mache mir da eigentlich keine Sorgen um die Kinder. Also,
Schön, ja.
ah, natürlich. Also, bevor sie gehen, sagt man schon, hey, bei der Straße schauen, nicht einfach beim Radl drüber fahren und so. Aber
Aber nicht aus der
ich,
rassistischen
nein,
Brille heraus.
nein, nein,
Gut,
nein.
ja.
Und es ist schon, also ehrlich gesagt, ist es eher passiert, dass jetzt zum Beispiel die Alba nach Hause kam vom Spielplatz. Oh Mama, da waren die großen Jungs, die haben uns geärgert. Aber ich meine, halt so normal,
Ja,
ja. Also
ja.
nicht, worüber man sich jetzt Sorgen machen muss.
Ja.
Ja. Deshalb ist der Standort hier, wo wir halt auch sind, schon auch so gewählt von uns, ja, weil wir das halt schon wussten, dass sie hier
Ja.
sehr behütet und sehr sicher und sehr frei aufwachsen können. Ich glaube, München Innenstadt wäre wahrscheinlich auch anders. Da würde ich sie wahrscheinlich auch nicht alleine so die ganze Zeit um die Häuser schicken. Zumindest nicht mit 7 und 9
Ja.
oder 8 und 9. Und die machen das ja schon seit 1,5 Jahren. Also
Ja. Kennen jetzt ihre
die
Straßen, ihre
kennen ihre Hood, ja, sagen wir
Routen.
es mal so. Und die, ja, die gehen halt klingeln überall und ja. Und bei uns klingeln halt auch ständig irgendwelche Freunde. Und das ist halt total schön. Also eigentlich, entweder habe ich hier halt irgendwie 9 Kinder oder gar kein Kind, weil die dann halt alle weg sind. Und das weißt du halt auch vorher nie.
Was ist besser?
Mal so, mal
Mal
so.
so, mal so. Ja, es ist interessant. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr behütet ist und gleichzeitig ja, dadurch, dass ihr dann, dass es so optisch so klar ist, seid ihr ja schnell auch im Mittelpunkt wahrscheinlich, ne? Wenn ihr irgendwo neu reinkommt, wenn ihr in ein Restaurant kommt oder wenn ihr auch im Urlaub seid oder sowas, ist das was, was dich stört?
Glaube, ich bin immun dagegen inzwischen.
Ja, okay.
Ich nehme das gar nicht mehr wahr. Also anfangs war ich da total sensibel dafür und habe mich teilweise wirklich gar nicht getraut, so groß irgendwie rauszugehen und was zu machen. Inzwischen ist es mir egal. Ich schaue auch nicht mehr. Also früher habe ich immer alle Blicke gesehen. Mhm. Oh, guck mal, jetzt hat die sich wieder den Kopf nach uns umgedreht und so.
Ja.
Ist mir egal inzwischen. Ja. Also da, das nehme ich gar nicht mehr wahr. Als Selbstschutz wahrscheinlich.
Ja. Wie sieht euer Alltag aus? Also, wenn ich mir vorstelle, man wacht morgens auf, die müssen wahrscheinlich alle um 8 in der Schule sein, schätze ich jetzt mal. Oder ist es bei euch nee. In Bayern anders?
Nö, da ist genauso. Ja.
Wie läuft also das jetzt, so ab?
Ja, seit ich jetzt arbeite, hat sich das nochmal ein bisschen verändert.
Ja.
Also der Alltag heute, ja, so Stand jetzt, ist, ich stehe um 5 auf, mache mich fertig. Ja.
Wow.
Aber ich genieße auch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm,
ja, okay,
und den Kaffee alleine und in Ruhe. Und also ich stehe um 5 auf, mache mich fertig, mache das Frühstück, mache die Brotzeitdosen, trinke meinen Kaffee und dann trudeln die Kinder so nach und nach ein. Oder der Wecker klingelt und sie wachen halt alle gleichzeitig auf. Dann inzwischen ziehen die sich selber an, kommen nach unten, machen, ich sag mal, 50-50, teilweise sogar auch ihr Bett, was ich echt geil finde. Weil da habe ich ja gar keinen Bock drauf, 5 Betten zu machen. Okay, man könnte auch sagen, ja, let it go. Muss das Bett gemacht sein? Nein, natürlich muss es nicht gemacht sein, aber ich finde es halt schön, wenn es gemacht ist. Und ja, 50% der Fälle machen sie es oder machen 2 Kinder machen es und 3 nicht und so weiter. Dann setzen die am Frühstück und die Kinder, also deren Wecker klingelt um 6:10. Aber auch einfach nur, weil die halt morgens so lahm sind. Die könnten ja rein theoretisch, also ich erinnere mich, als ich Kind war, ich habe halt bis 7 geschlafen, habe mich angezogen, habe dann bis 7:15 gefrühstückt, dann habe ich mir die Zähne geputzt und dann bin ich halt zur Schule. Aber bei denen dauert es halt, also die sitzen teilweise 7:15 immer noch beim Frühstücken, weil die halt so viel sich zu erzählen haben oder aber auch so viel zu streiten haben schon morgens, dass, ja, es kann auch sehr wild sein bei uns morgens, weil man kennt es ja von sich selber, man hat auch mal schlechte Laune beim Aufstehen und so haben Kinder halt auch mal schlechte Laune und dann kommt halt einer irgendwie ein bisschen blöd und dann gibt's halt Rambazamba. jetzt ist es so, dass ich dann quasi, sobald die Kinder quasi aufgestanden sind und mehr oder weniger unten zumindest, dann mache ich mich aus dem Staub. Das heißt, ich habe dann diesen ganzen Stress nicht mehr in der Früh.
Ja.
Wofür ich ist sehr Happy dankbar
noch,
bin.
Ist Happy noch bei euch?
Happy ist noch bei uns, aber sie wohnt nicht bei uns, sondern die ist jetzt ausgezogen letztes Jahr im Juni, weil ihre Familie nachgekommen ist.
Ja.
Und das heißt, die kommt erst später und die kommt teilweise auch erst mittags und so. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall total dankbar, dass ich diesen Morgenstress zumindest an 3 von 5 Tagen nicht mehr habe, weil ich dann eben einfach in die Arbeit gehe. Und dann mein Mann das Zepter übergeben darf, der macht es auf seine Art und ich glaube, das funktioniert tatsächlich besser, als wenn sie mit mir sind morgens, weil ich emotional schneller getriggert bin als er und er macht es einfach mit einer Ruhe und einer Gelassenheit und ja, die kommen alle pünktlich in die Schule, also ist noch nie einer zu spät gekommen, ja, mal hat mal jemand seine Brotzeit vergessen, aber selber schuld, sage ich jetzt mal.
Ja,
und dann sind die in der Schule bis 1 oder 2, je nachdem, welcher Tag ist, und es ist alles so ein bisschen aufgesplittet mit Mittagsbetreuung und so. Und ich komme zwischen 1:30, 2 aus der Arbeit, manchmal auch schon ein bisschen früher. Und dann sind die da, dann gibt es Essen, dann gibt es Hausaufgaben und dann gibt es Fußball, Tennis, Hip-Hop, Kindersportschule, Floorball, was gibt's noch? Chor. Ja.
Macht jedes Kind was Eigenes oder habt ihr versucht, Synergien zu schaffen?
Ja, also es ist so, die sehen sich halt auch als Gruppentiere, sage ich jetzt mal. Das sind Gruppenmenschen und es ist schon so, dass die grüppchenmäßig unterwegs sind, wobei jetzt zum Beispiel Henry gerade keinen Bock auf Fußball hat und deshalb halt nicht hingeht, aber Maxi leidenschaftlich hingeht und für ihn das Schlimmste ist, wenn er nicht hingehen kann. Also ja, so machen sie auch mal was einzeln. Ja, also schon ist es eher so, dass Maya und Lina Sachen gemeinsam machen. Alba auch dann mit den beiden zum Tennis geht zum Beispiel oder mit den Jungs in die Kindersportschule geht, weil es halt altersbedingt so ist. Aber also einzeln machen sie halt Sachen mit ihren Freunden, wenn sie zu Freunden gehen oder diese sportlichen Aktivitäten machen sie meist gemeinsam, weil es dann schon halt auch so ist. Der eine sagt, hey, ich habe jetzt Bock auf Tennis. Dann sagen alle, ja, wir wollen auch Tennis spielen. Ach so, okay. Und dann dürfen sie es mal ausprobieren. Und wenn sie dann wirklich alle immer noch sagen, sie wollen es machen, dann dürfen sie es natürlich machen. Aber dann müssen sie sich auch committen, und zwar für ein ganzes Jahr. Und dann gibt es keine Ausreden mehr. Also da bin ich dann auch echt knallhart, weil ich sage, okay, ihr dürft euch zwei, dreimal anschauen. Und wenn ihr dann sagt, ja, ihr wollt es machen, dann machen wir es auch. Und dann machen wir es auch zu 100%, zumindest für ein Jahr. Danach können wir es nochmal
Ja.
besprechen. Aber genau. Ja, und was die immer machen, also besonders die Jungs, wir haben hier um die Ecke so ein, also um die Ecke, weiß nicht, 2 Kilometer weg, so ein Skatepark. Und jede freie Sekunde, wenn das Wetter es zulässt, sind die halt da und sind mit ihren Rollern auf der Halfpipe. Und da mache ich mir tatsächlich schon öfter mal Sorgen. Also da habe ich dann schon teilweise Angst. Was tatsächlich auch dazu geführt hat, und ich bin überhaupt kein Technologiefreund für Kinder, und ich weiß, das Thema Handy und so wird uns irgendwann treffen, aber solange das irgendwie noch, ich das wegschieben kann, schiebe ich das weg. Aber wir haben jetzt so eine Uhr, also eine Billo-Uhr, ja, wo man halt anrufen kann. Und du kannst auch nur anrufen und sonst nichts machen. Alles andere habe ich ausgeschaltet für die Notfälle. Und die kam jetzt, seit wir die haben, auch schon dreimal zum Einsatz, weil es halt irgendwelche Unfälle gab und aufgeschlagene Lippen und keine Ahnung, wo man dann halt blutüberströmt Kinder vom Skatepark abholen muss. Aber ja, also so ist unser Alltag. Und dann gibt es meistens so zwischen 6:30, 7 Abendessen. Und das geht dann manchmal auch so bis 7:30 und dann einmal schnell unter die Dusche und ab ins Bett. Also unter der Woche gehen die echt um 8, spätestens 8:30 ins Bett. Und am Wochenende, ja, mein Gott, am Wochenende brauchen wir keine Routine. Also am Wochenende leben wir in den Tag und machen halt jeder das, worauf er Bock hat. Ich auch mal was für mich oder Philipp und ich mal irgendwie was zusammen oder die Kinder übernachten. Das ist halt auch, die sind jetzt in einem Alter, da wollen die ständig irgendwo übernachten. Das ist wirklich, auf einmal hast du halt nur noch 3 Kinder da oder 2 Kinder oder, und das ist total krass, wie sich die Dynamik in unserer Familie verändert, wenn auch nur ein Kind mal nicht da ist.
Ah ja, das merkt man direkt.
Total. Das merkt man
Witzig.
total.
Witzig.
Ja.
Und dann habt ihr auch noch einen Hund, offensichtlich.
Ja, offensichtlich eine große Nervensäge hier, die jetzt, ja, die ist schon sehr alt und sehr liebesbedürftig und weicht mir nicht von der Seite. Deshalb musste ich sie jetzt mit hier reinnehmen,
Ja,
damit
ist
sie
auch
nicht
gut.
draußen vor der Tür steht. Und jetzt wollte sie aber gerade raus und stand, naja. Genau. Den haben wir auch noch, den haben wir auch aus Kapstadt mitgebracht.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich an den Hund noch beim letzten Interview. Da war der auch im Hintergrund zu hören. Da hattest du dich, glaube ich, das hattest du, glaube ich, geführt im Auto sitzend.
Ja.
Weil, wie gesagt, die Kinder waren noch viel kleiner und das war dann der Platz, wo du am meisten Ruhe hattest.
Genau.
Wie ist es denn jetzt mit deiner Me-Time heutzutage? Also klar, bei der Arbeit, aber so kommst du zum Yoga machen zum Beispiel? Deiner großen
Wenig.
Liebe?
Wenig. Also wenig, ich könnte es mir wahrscheinlich, es sind einfach nur Ausreden natürlich, ja. Ist so. Me-Time, ja. Also ich, Me-Time jetzt betrachte ich wirklich als Zeit mit meinem Mann, abends mal irgendwie zusammen essen zu gehen oder spazieren zu gehen. Und das war jetzt eine ganz lange Zeit super easy, weil Happy halt bei uns gewohnt hat und wir halt immer jemanden da hatten und uns nie absprechen mussten und sondern halt auch spontan sagen konnten, hey cool, komm, jetzt gehen wir heute Abend doch noch was, jetzt gehen wir noch was essen oder treffen uns mit Freunden oder so. Mal wenn die Kinder dann ja eh schlafen, war es ja dann egal, ne? Ja, jetzt seit Happy ausgezogen ist, ist es tatsächlich wieder ein bisschen weniger geworden, weil wir jetzt halt immer sie fragen müssen, ob sie dann länger bleibt oder hier schläft oder so. Oder was wir jetzt halt auch schon mal machen, dass wir halt hier irgendwo in der Nähe, ganz in der Nähe gehen und Happy die Kinder dann halt ins Bett bringt und wir das Haustelefon oben zu den Kindern legen und die das halt wissen. Die wissen dann, okay, ihr seid dann vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde alleine irgendwie. Und Philipp und ich gehen dann halt um 6 schon essen und das ist so Me-Time. Oder ich ab und zu mal am Wochenende treffe ich eine Freundin und mache mit der einen Tag oder hin und wieder schaffe ich es auch mal, irgendwie mich ein Wochenende rauszunehmen. Und es geht, wird immer einfacher. Es wird immer besser. Die Kinder verstehen es auch immer mehr. Die wissen ja auch, sie können mich immer anrufen. Sie haben das Haustelefon, sie haben jetzt diese Uhr. Und ja, sie rufen auch immer an. Teilweise gehen sie und sie sind gerade um die Ecke und dann rufen sie halt auch schon an, weil sie irgendwas noch sagen wollen und so. Das finde ich aber total süß. Und ich glaube, die Kinder haben die Sicherheit, wenn irgendwas ist. Wir sind immer da und wir sind immer erreichbar für sie und wir lassen alles stehen und liegen für sie. Und das gibt ihnen, glaube ich, auch die Sicherheit zu sagen, okay, ist cool. Also auch wenn wir mal dann, weil wenn wir hier im Ort essen gehen, Philipp und ich, sind wir innerhalb von 3 Minuten oder 5 Minuten wieder hier, zumindest einer von uns. Und in den 5 Minuten können die am Telefon bleiben. Und das ist noch nie passiert. Also die haben noch nie nachts angerufen, weil, oder abends ist ja nicht nachts, um 8:30, 9 angerufen, weil irgendwas war. Also es wird immer einfacher. Also ich kann Müttern von kleinen Kindern irgendwie Mut machen und sagen, je älter die werden, desto einfacher wird's. Die Themen werden halt anders und die Herausforderungen werden auch anders. Die machen natürlich auch anderen Blödsinn dann, so, wenn die älter sind.
Ja, klar, es hört nicht ganz auf.
Nee.
Was ist für dich so die größte Herausforderung, als Mutter von 5 Kindern zu sein? Ist es das individuelle Begleiten, weil jedes Kind dann doch irgendwie andere Bedürfnisse hat oder vielleicht auch der eine vielleicht mal mehr Hilfe in Mathe braucht, sage ich jetzt mal ganz banal, oder solche Sachen? Oder ist es, ja, so, was ist so, was fordert dich am meisten daran, dass du 5 Kinder hast?
Ja, also am allermeisten fordert mich tatsächlich diese Gleichaltrigkeit, weil die Bedürfnisse halt sehr ähnlich sind. Und dieses ständige untereinander miteinander streiten und in Konkurrenz stehen. Es ist immer einer da, der denkt, er kommt zu kurz. Es ist immer einer da, der ist gerade eifersüchtig auf den anderen. Und miteinander sind sie Engelchen, aber halt auch Teufelchen untereinander und gehen teilweise wirklich erschütterlich miteinander um, was mich als Mutter halt total fertig macht. Ich denke so, hey, ihr habt so ein Glück, ihr könntet so cool, ihr habt immer jemanden zum Spielen, ihr habt immer jemanden zum Blödsinn machen. Warum behandelt ihr euch so? Aber ich meine, ich erinnere mich, ich habe mit meinem Bruder auch echt immer gestritten und ich weiß, meine Mutter hat das auch mal fertig gemacht. Aber das ist so für mich das Herausforderndste. Also ich habe mal schon mal zu den Kindern gesagt, ich komme mir manchmal in meinem eigenen Haus vor wie in einem Kriegsgebiet und ich versuche, durch ein Minenfeld zu laufen. Und je nachdem, wo ich hintrete, geht die Mine halt hoch oder halt nicht. Und das ist so ein Bild, ich habe da wirklich teilweise Albträume davon gehabt. Also es sind Phasen, da geht es mir so schlecht, weil ich einfach so überfordert bin, weil ich gar nicht mehr weiß, wie ich noch weiter damit umgehen soll, den nächsten Streit jetzt wieder zu schlichten. Und ja, sie buhlen alle natürlich letztendlich wahrscheinlich um die gleiche Ressource. Und das ist meine oder Philipps Aufmerksamkeit. Und egal, wie sehr man sich bemüht, Einzeldates oder das oder ich weiß nicht, ob man es jemals schafft, zu 100% gerecht allen gleich gerecht zu werden.
Wie macht ihr Einzeldates?
Ja, kurz mal irgendwie alleine mit dem Hund spazieren gehen oder mal zu sagen, hey, okay, komm, jetzt nur du und ich, wir machen jetzt eine Viertelstunde, wir spielen jetzt ein Spiel zusammen oder Einzelzeit auch beim ins Bett bringen. Ich meine, die teilen sich natürlich ein Zimmer.
Ja.
Klar, ja. Also die Drillinge teilen sich eins und die Zwillinge teilen sich eins noch. Irgendwann wird es wahrscheinlich Mädchenzimmer, Jungszimmer werden. Wahrscheinlich nähere Zukunft, als mir lieb ist, weil ich keinen Bock habe, die ganze Umstellerei und so.
Ja.
Aber ja, oder mal mit einem oder zwei Kindern ins Schwimmbad, was natürlich für die anderen dann immer scheiße ist. Es ist halt so. Oder Philipp geht mal nur mit den Jungs zum Skifahren oder nur mit dem Henry oder es ist schwierig. Es ist total schwierig, weil sie halt sich das auch gegenseitig irgendwie noch nicht gönnen. Also stimmt nicht. Nicht alle Kinder. Manche Kinder können das schon und andere noch halt nicht.
Ja, muss man auch alles lernen. Ne?
Muss man halt lernen und so ist es halt eine Entwicklung, aber ich finde sie echt anstrengend. Also nervlich komme ich tatsächlich schon sehr oft an meine Grenzen. Und dann natürlich das ganze Thema Schule dazu. Also da mussten wir auch wirklich, wir als Eltern, also besonders ich, weil ich halt den Nachmittag mit den Kindern meistens mache, lernen zu akzeptieren und das auch wirklich mit den Kindern so zu besprechen, zu sagen, hey, ich kann nicht neben jedem von euch sitzen, während ihr die Hausaufgaben macht. Und ihr müsst halt relativ schnell lernen, dass die Hausaufgaben eure Arbeit sind. Und ich schaue sie mir an. Und wenn ihr irgendwas nicht versteht, ich bin auch da. Also ich bin immer in der Nähe. Aber ich setze mich jetzt nicht händchenhaltend daneben und schaue, dass die da alles richtig machen. Also erstens bin ich auch persönlich der Meinung, ich verbessere die Hausaufgaben eh nicht wirklich. Also ich sage, da kannst du nochmal hinschauen und so. Weil wenn ich die Hausaufgaben immer mit den Kindern verbessere, dann weiß der Lehrer oder die Lehrerin ja gar nicht, okay, haben die das jetzt wirklich gecheckt oder nicht? Was mir persönlich total wichtig ist, ist das Thema Lesen.
Ja.
Da bin ich ein bisschen penetranter auch mit den Kindern. Also die müssen lesen. Habe aber auch da gelernt, mit viel, viel Druck erreicht man viel, viel Gegendruck. Und auch da musste ich die Zügel ein bisschen loslassen, was mir echt schwer fällt, weil ich halt auch sehe, manche tun sich halt leichter, manche tun sich halt schwerer mit dem Thema Lesen. Und ich lege halt darauf, dann zu sagen, okay, ich versuche dann externe mir Hilfe zu nehmen. Und das funktioniert ganz okay. Also es ist nicht, dass ich jetzt da irgendwie Nachhilfe oder so an den Start bringen muss. Ich meine, die gehen in die Grundschule, ja. Also ganz ehrlich, bin ich auch halt auch so, dass sie mir sagen, mir sind die Noten auch ehrlich gesagt völlig egal. Das wissen die Kinder auch, ja.
Ja.
Also ich habe jetzt wohl schon mit den Großen, die jetzt in die dritte gehen, gesagt, hört mal zu, also ab September kommt er dann in die vierte und also ihr müsst wegen mir gar nichts irgendwie, ihr müsst auf kein Gymi gehen oder auf keine Realschule, weil ich finde halt diesen Druck, den wir als Eltern immer auf unsere Kinder da ausüben, boah, was weiß ich, hey, in 15 Jahren wird die Realität, in der wir leben, so anders sein. Mein Gott, die werden schon, es wird schon irgendwas aus ihnen werden,
Ja.
ja, und wenn ich mir zum Beispiel Maya anschaue, die die totale Künstlerin ist und mal die träumt vor sich hin und sieht ein Blatt und denkt sich, oh, was für ein schönes Bild ich jetzt aus diesem Blatt machen
Ja.
könnte. Warum soll ich die akademisch irgendwie zu irgendwas zwingen, was ihr nicht entspricht, ja? Aber ich habe schon zu den Mädels eben halt gesagt, so hört mal zu, ihr müsst da dann halt jetzt schon vielleicht dann euch überlegen, was ihr wollt. Und ich bin gerne da und wir können es gerne besprechen und ich helfe euch auch bei allem, was ihr wollt. Aber ihr müsst es wollen, weil wenn ich das jetzt zwinge, bringt es nichts.
Ja.
Es bringt gar nichts. Also ich habe wirklich echt krasse Probleme gehabt hier, als ich so viel Druck aufgebaut habe. Und das ist es nicht wert. Also mir ist es nicht wert, die Beziehung zu meinen Kindern mir zu zerstören, nur weil ich will, dass die Einserschüler werden. Nee, ist mir egal. Ich war selber kein Einserschüler. Ich bin zweimal durchgefallen. Ich habe dann doch irgendwie noch mit Ach und Krach Abi gemacht und habe dann doch irgendwie mit Ach und Krach studiert und mache überhaupt gar nicht das, was ich studiert habe und schon ganz, ganz lange nicht mehr. Und ich glaube, unsere Kinder müssen viel flexibler werden in dem, wie sie denken und wie sie leben und wie sie sich auch immer wieder aufs Neue erfinden können. Und ich will eher das bestärken in ihnen, als aus ihnen kleine Einser-Roboter zu machen. Und
Ja.
wenn da ein Kind mit einer 5 oder einer 6 nach Hause kommt, dann weiß ich selber genau, wie sich das anfühlt und dass das für das Kind schon Strafe genug ist. Was bringt es, wenn ich dann noch sage, so, boah, nee, es geht gar nicht? Ist mir egal. Ist mir wirklich, also ich meine das jetzt, ich meine das wirklich so, es ist mir wirklich egal.
Ja, ist auch für dich befreiend, ehrlich gesagt, ne?
Ist total befreiend. Und wie gesagt, Druck verursacht immer nur Gegendruck. Und Henry kam letztens, weil er würde jetzt mich lynchen, wenn ich das sage. Weil er wollte eigentlich keinen Namen sagen, aber er hat halt in Deutsch hat er halt eine 6 gemacht, geschrieben. Ja, der musste eine Bildergeschichte schreiben. Ja, klar, er hat halt auch nur einen Satz hingeschrieben. Ja, klar, was soll man denn dann auch bewerten? Ja, kann man ja nichts bewerten. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, und jetzt hast du keinen Bock oder wie? Er so, ja, nee, war blöd. Ich sage, ja, gut, dann ist halt so, ist auch egal. Dann sagt er, ja, findest du es wirklich egal? Ich sage, ja, Henry, was soll ich sagen? Du hast keinen Bock? Ich glaube, die 6 fühlt sich für dich schon schlimm genug an, oder? Ja, ist nicht so toll. Ich sage ja genau, ist nicht so toll. Nächstes Mal machst du es dann vielleicht halt anders. Ja, sehr bestimmt. Sehr gut. Wen interessiert die Note in der 2. Klasse oder in
Ja.
der 3.? Keine Sau. Letztendlich, wen interessiert die Abiturnote? Also, außer du willst halt Medizin studieren oder Jura studieren, dann ja, okay. Aber meine Abiturnote hat noch nie irgendjemand angeschaut. Noch nie.
Ja, sie werden schon ihren Weg finden, ne? Und das hoffentlich auf
Genau.
Basis ihrer Leidenschaft und Fähigkeiten und nicht das, was sie denken, erfüllen zu müssen.
Ja, auf leiden Basis ihrer Interessen.
Ja. Wie kann ich mir vorstellen, wenn du sagtest, ihr wart gerade in Südafrika im Urlaub, ganz egal welcher Urlaub, wie kann ich mir so eine Horde, die in den Urlaub fährt, bei euch vorstellen? Es fängt ja schon beim Packen an.
Ah, total easy.
Machst du das?
Ja. Total easy. Also wir verreisen sehr minimalistisch.
Ja.
Gerade wenn wir jetzt nach Kapstadt fahren, wo ich dann ja auch waschen kann und so. Wir sind mit 2,5 Koffern, ich sag 2,5, weil es waren natürlich 3, aber der von meinem Mann war halt halb leer, verreist, also dahin geflogen und dann halt mit 3 Koffern wieder zurückgekommen. Und ja, da gibt's
Stark.
halt,
Das finde ich auch
ja,
immer sehr stark, ja.
du, also was brauchen die? Brauchen eine Badehose, das ist das
Ja, sie haben
Wichtigste.
eigentlich nichts.
Dann brauchen die 2 kurze Hosen, 2 lange, eine davon haben sie an im Flugzeug, 3 T-Shirts, 5 Unterhosen und 2 Pullis.
Ja, richtig
Okay.
so.
Also die Einzige, die wirklich immer mehr dabei hat, bin halt ich, weil ich mag halt mir dann schon überlegen, ja, wenn ich dann mal da hingehe oder da, was ziehe ich denn da? So, das ist zum Glück mit den Kindern nicht so. Und Philipp ist total pragmatisch, der schmeißt irgendwas in den Koffer und damit kommt er immer klar und sonst kauft er sich halt nur ein T-Shirt.
Ja.
Also das ist immer relativ einfach. Im Flugzeug tatsächlich sind die Kinder mega genial, immer schon, also schon als Babys. Ich finde mal das Geilste gewesen. Die Menschen, die dann immer so um uns rum saßen, das schon gesehen, wenn die auf ihre Sitzplätze zukamen, die in unserer Nähe waren, fielen ihnen immer so das Gesicht runter. Und eigentlich war es so, dass bei jedem Flug oder nach jedem Flug irgendjemand zu uns gesagt hat, wow, hey, das haben die aber gut gemacht. Also im Flugzeug, und jetzt sowieso, jetzt haben die da ihren Fernseher und dann starren die da halt in den Fernseher. Irgendwann sage ich ausmachen, dann schlafen die und dann machen die wieder auf und machen das Ding wieder an. Also,
Ja. Auch
was ich
das wird
wohl immer
erleichtert.
dabei, ja, was ich wohl immer dabei habe, ist im Handgepäck und das hat sich immer bewährt. Also hier ist jetzt ein Insider-Tipp für alle, die noch nie mit Kindern irgendwie im Flugzeug oder so
Oh ja.
waren. Ich habe im Handgepäck immer ein Outfit, Wechselkleidung und zwar für jeden. Auch für
Ja.
mich und auch für Philipp und für die Kinder. Und es gab schon Reisen, wo wirklich jedes einzelne Teil davon getragen wurde, weil der Saft verschüttet, das Essen runtergeschmissen. Ja, leider auch schon diverses Erbrechen hatten wir auch schon. Seitdem habe ich jetzt immer Spuckbeutel dabei, die sich auch, die gibt es ganz toll auf Amazon im 20er-Pack. Super mit so einem Ring. Perfekt, kann man einfach zuknoten und entsorgen. Merkt kein Mensch. ja. Das ist das Einzige, was ich wirklich immer parat habe.
Dann kann ja auch mal der Koffer verloren gehen, ist ja gar kein Problem. Dann könnt ihr ja noch ein bisschen ein
Hast
paar
du ein
Tage
Outfit immer noch zur Auswahl?
aushalten.
Genau, ja, genau.
Oh, und es ist klingt herrlich und wild zugleich, aber irgendwie auch herrlich wild.
Ja.
Ich danke dir, dass du uns da so viele Einblicke gegeben hast. Ich kann verstehen, dass man von vielen Smalltalk-Fragen auch irgendwie genervt ist und gleichzeitig. Ja, was ist eigentlich die beste Reaktion, euch dann anzusprechen, statt zu glotzen, oder einfach mal sich um seinen eigenen Kram zu kümmern?
Ich glaube, es liegt in der Natur des Menschen, dass man eben neugierig ist. Und das ist ja auch irgendwas Schönes, dass der Mensch neugierig ist, weil sonst wären wir, glaube ich, in der Evolution nicht da, wo wir jetzt wären. ich glaube, wenn man nett angesprochen wird, ist es total schön. Wenn man doof angesprochen wird, ja, was ist jetzt nett und was ist jetzt doof? Also eine plumpe Frage, die persönlich, zu persönlich ist, sollte man einfach immer weglassen. Aber ich habe schon Menschen gehabt, die irgendwie sagen, boah, ihr habt so coole Kinder und das ist ja toll. Und da kann man immer gerne ins Gespräch gehen und ganz ehrlich gucken, mein Gott, wenn man gucken will, dann guckt man halt. Also es stört mich nicht mehr. Wie
Ich glaube,
gesagt.
das ist, da sagst du was ganz Richtiges, dass die Leute wahrscheinlich zu schnell eingeladen sind, da so direkt persönliche Fragen zu stellen, die man ja anderen Familien jetzt auch nicht gleich aufdrücken würde, aber
Klar.
die
Ja,
hört ihr
aber ich meine,
wahrscheinlich häufiger.
du hast gerade ein Kind gekriegt. Ich meine, das ist jetzt unabhängig von mir, ja, aber was ich halt auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so erlebe, da sind die jetzt schon länger verheiratet und haben halt jetzt noch irgendwie kein Kind und da kriegt man halt dann die Frage, ja, wieso habt ihr jetzt noch keine Kinder und wollt ihr denn keine Kinder? Hä? Hä? Also, nein, Leute, lasst es. Man spricht niemanden an auf Dinge, die man nicht innerhalb von 5 Minuten ändern kann. Also, du kannst sagen, hey, du hast was zwischen den Zehen oder deine Haare sind verwuschelt oder dein Hosenstall ist offen.
Ja.
Aber du hast zugenommen, du hast abgenommen. Deine Haut gefällt mir nicht, du siehst müde aus. Wieso hast du noch keine Kinder? Wieso hast du so viele Kinder? Oder nein, geht niemandem was an. Und wenn der Mensch das Bedürfnis hat, es zu teilen, dann teilt er das mit dir. Und sonst eben halt nicht. Sonst bleibt es halt für dich ein Fragezeichen und das muss man dann halt einfach akzeptieren.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ich danke dir sehr, dass du deine heutige Me-Time vielleicht mit mir verbracht hast.
Ja, total. War schön.
Vielen, vielen
Danke
Dank.
dir, Nora. Bis bald.
Wow, was für eine erfrischende und kunterbunte Familiengeschichte. Kennt ihr auch eine Familie, die einfach ein bisschen besonders ist, die von der Norm abweicht oder die ganz besondere Schicksalsschläge erlebt hat? Dann schreibt mir unbedingt auf Instagram unter echtemamas.ehrlichgesagt. Folgt dem Account, erzählt von diesem Podcast all euren Freundinnen und Freunden und bewertet uns auf sämtlichen Plattformen. Das kostet gar nichts und hilft uns ungemein in der Sichtbarkeit. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, eure Nora.